Fritz. Podcast.
Jonte Weiland. Trackback.
Hallo, da bin ich wieder. Wo war ich? Vielleicht interessiert euch das ja, sonst müsst ihr jetzt kurz weghören. Ich war jetzt 3 Wochen nicht da, ich habe nämlich geheiratet, ich weiß, ist total oldschool, war aber sehr, sehr schön. Dann war ich flittern in Irland, das war auch sehr schön. Also so richtig, alles richtig gemacht, habe ich das Gefühl, aber jetzt bin ich auch froh, wieder hier zu sein. Und jetzt wieder zum Eigentlichen, nicht zu mir, um mich geht's ja heute nicht, denn es geht um die Sendung Trackback. 2 Stunden von dieser Sendung liegen vor uns, das ist die Show hier bei Fritz, die sich mit allen Themen rund ums Netz beschäftigt. Und kaum bin ich wieder da, da platzt die nächste Bombe im Überwachungsskandal. Der Spiegel, der hat's rausgehauen. Originaldokumente von Edward Snowden sind veröffentlicht worden, quasi seine Deutschlandakte. Und daraus wird klar, BND und NSA, die haben wohl schon sehr eng auf deutschem Boden zusammengearbeitet, und wir nehmen uns bei dieser Entwicklung natürlich heute ausführlich Zeit zu klären, was das denn bedeutet. Das hört ihr hier bei Trackback ab 6:30, und wenn ihr dann wissen wollt, was wir den Rest der Sendung noch machen, dann gibt's 2 Möglichkeiten. Ihr hört jetzt einfach zu und lasst euch überraschen, oder ihr geht ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, da findet ihr nämlich immer alles zur Sendung fein säuberlich aufgelistet, und da könnt ihr euch schön selber spoilern. Und wir sind mittendrin und kommen zur ersten Netz Musik. Trackback ist ja die Show, die sich mit Internet und allem, was damit zusammenhängt, beschäftigt. Und eben auch mit der Musik aus dem Netz. Das ist nämlich Musik, die der Kollege Ronald Radeke jede Woche für euch raussucht aus diesem großen, schönen Internet. Und das Schöne an der Netzmusik ist, die gibt's meist kostenlos und legal zum Download. Und natürlich kommt auch die große Netzmusikwelt nicht am Fußball, an der WM in Brasilien vorbei. Auf Yamendo findet ihr einen Sampler, der sich ganz dem Thema Brasilien widmet. Den Link gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de, und wir hören da jetzt mal rein. Als erste Kostprobe gibt's Fluxo, und jetzt wird's kompliziert. Es ist wahrscheinlich Portugiesisch. Das ist jetzt nicht meine beste Sprache, die ich am besten beherrsche. Balancha, nehme ich mal an, heißt der Song. Fluxo, Balancha, der rollt schon an, ist schon ziemlich groovy. Netzmusik hier bei Trackback. Auf Fritz. We'll be right back. Also ganz ehrlich, das ist für mich persönlich bis jetzt die angenehmste Musik zur WM. Fluxo mit Balancha, nehme ich an, spricht man das aus. Und wo das herkommt, da gibt es noch viel, viel mehr. Es gibt nämlich einen ganzen Sampler auf Jamendo, der sich mit dem Thema Brasilien beschäftigt, also da, wo im Moment die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Und ihr könnt das Schöne kostenlos legal runterladen. Und den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Und nicht nur die Netzmusik heute in der Sendung passt zur WM in Brasilien, sondern auch die Link-Tipps, die kommen jetzt. Was sind die Link-Tipps? Was waren das nochmal? Das sind die Links, die wir uns in dieser Woche so angeschaut und durchgelesen haben. Und wo wir dann gedacht haben, Mensch, die könnten doch auch für euch interessant sein. Die stellen wir euch vor. Vielleicht möchtet ihr euch die auch mal anschauen. Und Überraschung, ich habe es schon angekündigt, auch die Link-Tipps kommen heute nicht ganz ohne Fußball aus. Aber hört mal selber.
So eine Fußball-Weltmeisterschaft kann ja auch zum Stress werden. 3 Spiele am Tag, einige davon spät am Abend oder mitten in der Nacht. Da alles mitzubekommen, ist gar nicht so einfach. Damit ihr trotzdem mitreden könnt, bietet Johnny Häusler aka Spreeblick einen ganz besonderen Service an. WM 2014, was man wissen muss. Oder kurz Hashtag WM, WM, WM. In wenigen Sätzen fasst er alles Wichtige des Spieltags zusammen. Perfekt, um schnell auf dem neuesten Stand zu sein. Die Zeit, die ihr dadurch gewinnt, könnt ihr ja nutzen, um der Politik auf die Finger zu schauen. Im WM-Taumel gehen andere Ereignisse und Nachrichten ja gerne mal unter. Seit einigen Jahren scheint es die Regel zu sein, dass unliebsame Entscheidungen seltsamerweise genau dann getroffen werden, wenn ganz Deutschland gerade im WM- oder EM-Taumel ist. Wir haben euch ein paar Artikel verlinkt, in denen sich die Autoren Gedanken darüber machen, was in diesem Jahr eventuell durchgewunken wird. Viel spekuliert wird dabei darüber, ob Fracking legalisiert werden soll. Tagesschau.de meint aber, dass dies zumindest während dieser WM nicht mehr passieren wird. Aber auch die FIFA selber kann froh sein, dass die vielen tollen Spiele die Negativschlagzeilen über den Fußballweltverband überdecken. Aber diese Schlagzeilen, es gibt sie. Und mittendrin die Lichtgestalt Franz Beckenbauer, der sich offenbar geweigert hat, an der Aufklärung der Korruptionsvorwürfe innerhalb der FIFA mitzuarbeiten. Damit sich aber nicht alle auf Beckenbauer stürzen, hat die Bild eine Exklusivstory über die FIFA und die Verbindung zur Russenmafia veröffentlicht. Das vermutet zumindest Jens Weinreich. Das Problem, die angebliche Exklusivstory war von 2008 und aus seinem Blog geklaut. Ein spannender Einblick in die Arbeit der FIFA und der Bild-Zeitung. Und wenn ihr dann noch nicht genug habt, auch die ARD-Sendung Monitor hat sich mit Beckenbauer und Co. beschäftigt. Um die Stimmung danach zu heben, guckt doch Fußball, denn sportlich gesehen ist die WM super. Trolle sind ätzend. In Foren oder Netzwerken sind das die Menschen, die einfach Spaß daran zu haben scheinen, andere zu nerven und normale Kommunikation und Diskussion unmöglich zu machen. Dass jetzt aber offenbar aus Russland gezielt Leute angeheuert werden, um in westlichen Online-Medien zu trollen und Meinung zu beeinflussen, ist eine ganz neue Qualität und macht Russlands Präsident Putin quasi zum König der Trolle. Leider ist es aber gar nicht so witzig, wie es sich anhört. Wir haben euch Artikel von Süddeutsche, der Neuen Züricher Zeitung und der FAZ verlinkt, damit ihr diese verrückte Geschichte in Ruhe nachlesen könnt. Ganz anders und eher positiv verrückt sind die IKEA-Hackers. Seit 2006 werden auf der gleichnamigen Internetseite IKEA-Möbel verändert und umgebaut, also quasi gehackt. Jetzt auf einmal fand IKEA das aber nicht mehr so toll und wollte die Seite verbieten, beziehungsweise wollte nicht, dass die Betreiberin Jules Jepp damit Geld verdient. Der massive Protest aus dem Netz hat aber offenbar dazu geführt, dass IKEA eingelenkt hat. Wie die Geschichte ausgeht, wissen wir noch nicht, aber bei uns findet ihr zumindest die Links zum Nachlesen. Kennt ihr Yo, diesen seltsamen Messenger, der nichts anderes macht, als anderen ein Yo zu senden? Nein? Dann vergesst es ganz schnell mal wieder. Und wenn ja, denkt nochmal darüber nach, ob ihr das Teil wirklich nutzen wollt. Denn offenbar liest die App ganz einfach eure Handynummer aus. Das schreibt Sascha Ostermeier bei stadtbremerhaven.de. Ob euch diese Datenlücke ein einfaches Yo wert ist, wir glauben eher nicht.
Yo, die Linktipps von Wayne Schlegel, ihr könnt die alle nochmal in Ruhe nachlesen, klicken und gucken. Bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr das alles und könnt das Ganze in Ruhe euch nochmal anschauen. Ja, seit über einem Jahr berichten auch wir hier bei Trackback immer wieder über den NSA-Überwachungsskandal oder die Spähaffäre. Sie hat ja mittlerweile viele Namen und ich befürchte fast, dass sich das so bald auch nicht ändern wird, dass wir darüber weiter berichten werden müssen. Bis jetzt mussten wir uns aber bei neuen Enthüllungen oft auf die Aussagen von Edward Snowden verlassen, beziehungsweise das, was seine Vertrauten, wie zum Beispiel der Journalist Glenn Greenwald, uns zugespielt haben. Aber jetzt am Mittwoch, da sind Originaldokumente von Snowden veröffentlicht worden und die betreffen vor allem Deutschland. Der Spiegel hat quasi die Deutschlandakte von Snowden frei ins Netz gestellt, also für jeden zugänglich und außerdem eine lange Titelstory dazu veröffentlicht. Die Kernaussage der Dokumente und des Spiegels: Deutschland ist der wichtigste Standort für die NSA in Europa. Was das bedeutet und was für Infos wir jetzt aus den Dokumenten ziehen können, darüber haben wir mit Volker Tripp gesprochen, der ist politischer Referent der digitalen Gesellschaft.
Hallo.
Etwas über 50 Dokumente sind jetzt sehr öffentlich geworden, dazu die Recherchen des Spiegels und es wird deutlich, von mehreren Standorten in Deutschland aus hat die NSA offensichtlich ordentlich Daten abgezapft. Aber was bedeutet jetzt diese knackige Aussage, sag ich mal, Deutschland ist wichtigster Standort der NSA in Europa? Was bedeutet das?
Na, das bedeutet zunächst mal, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen deutschen Nachrichtendiensten, dort insbesondere des Bundesnachrichtendienst mit der NSA gibt. Diese Zusammenarbeit sieht so aus, dass man teilweise gemeinsame Operationseinheiten unterhält. Dort werden dann die Mitarbeiter dieser verschiedenen Geheimdienste wechselseitig geschult in den Tools und in der Hardware, die dort benutzt wird, um die Überwachung zu machen. Zum anderen beteiligt sich der BND auch an zahlreichen Programmen der NSA, die zum Beispiel Metadatensammlung oder die Sammlung von SMS-Daten zum Gegenstand haben.
Es gibt ja auch schwere Vorwürfe, also diese Daten, die gesammelt wurden, seien dazu verwendet worden, Terroristen im Ausland, in Afrika und in Afghanistan zu töten. Wenn jetzt Amerikaner dafür verantwortlich sind, ist es leider keine große Überraschung mehr. Jetzt muss sich aber auch der BND und damit indirekt die Bundesregierung oder Regierungskreise diese Vorwürfe gefallen lassen, oder verstehe ich das falsch?
Das ist genau richtig. Da geht es um Metadaten, auch Verbindungsdaten genannt, die der BND im Ausland erhoben hat und an die NSA weitergibt. Diese Daten werden dann benutzt, um damit Drohnen auf bestimmte Ziele im Ausland zu lenken. Also wir haben da einen ferngesteuerten Flugroboter, an dem ist eine Hellfire-Rakete angebracht, die wiederum ist mit einem sogenannten IMSI-Catcher ausgestattet und wenn dann ein Ziel lokalisiert ist, kann man diese Rakete abfeuern. Die sendet dann ein Signal aus, das Handy des Anvisierten meldet sich dann zurück und auf diesem Weg findet dann die Rakete ihren Weg ins Ziel. Das heißt also, Daten, die von deutschen Behörden geliefert werden, die werden dazu benutzt, um eben im Drohnenkrieg gezielt, ohne jegliche rechtliche Grundlage, andere Menschen zu töten. Es gibt vom 27. Februar eine Resolution des Europäischen Parlaments, die ächtet den Einsatz von Drohnen und da steht auch explizit drin, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, solche Tötungen in keiner Weise zu begünstigen. Genau das tut aber eben die Bundesregierung über den BND, indem sie diese Daten an die NSA liefert.
Da kriegt das Ganze ja irgendwie noch eine sehr blutige, eklige Seite, diese ganze Spähaffäre. Aber wie überraschend oder wie krass wiegt denn auch eigentlich dieser Vorwurf, beziehungsweise das, was jetzt ja kein Vorwurf mehr ist, ist es jetzt ja da, dass die NSA tatsächlich innerhalb Deutschlands mehrere Einrichtungen betreibt, die hier Daten abfischen?
Ja, dass sie hier Einrichtungen betreibt, ist der eine Gesichtspunkt. Da gibt es seit Anbeginn der Bundesrepublik eigentlich entsprechende Vereinbarungen zwischen den Regierungen von Deutschland und den USA, die eben erlauben, dass hier solche Standorte betrieben werden. Inwieweit jetzt die NSA tatsächlich in Deutschland auf deutsche Daten Zugriff nimmt oder ob sie das nur über einen Umweg macht, das ergibt sich auch nicht so ganz genau aus diesen Snowden-Dokumenten. Wir haben nur eine Reihe von Indizien. Und es wäre jetzt eigentlich Aufgabe zum Beispiel des Untersuchungsausschusses im Bundestag oder auch des Generalbundesanwalts, sich jetzt dieser Indizien anzunehmen und jetzt nähere Untersuchungen anzustellen. Was ist denn eigentlich ganz genau da dran?
Da geht es darum, dass tatsächlich gezielt Daten von Deutschen und Europäern auch abgefangen wurden. Und ich glaube, es hieß immer so, es wurde Ausschau gehalten nach ungewöhnlichen Lebenswegen oder so ähnlich, richtig?
Ja, genau. Man versucht so auffällige Verhaltensweisen zu identifizieren, um also potenzielle Terroristen möglichst schon im Vorfeld zu identifizieren. Und da muss man, da kommen wir zu einem ganz anderen Problem noch, nämlich dass durch diese massive Datensammlung die NSA gleichzeitig eigentlich sowas wie eine Deutungshoheit über die Persönlichkeit des Einzelnen erhält. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand hingeht, der zum Beispiel Journalist ist, der sucht dann bei Google sehr häufig nach irgendwelchen Begriffen, die vielleicht Al-Qaida oder sowas betreffen. Und plötzlich wird er von der NSA irgendwie vielleicht als potenzieller Terrorist eingestuft, obwohl er tatsächlich jemand ist, der lediglich darüber berichtet und journalistisch tätig ist. Und das Ganze wird dann kombiniert mit allen möglichen anderen Daten, die sie also haben. Und daraus strickt die NSA dann so Bilder der Persönlichkeit eines Menschen. Und das ist das besonders Schwierige. Sie erhalten dadurch eine Art von Deutungshoheit und nehmen sie mir selber eigentlich weg. Also wer ich bin, wie ich eingeordnet werde, in was für eine Kategorie ich falle, ist dann plötzlich die Aufgabe der NSA, das einzuordnen und nicht mehr meine eigene.
NSA und BND, also Deutschland und Amerika, quasi, wenn man es jetzt so vereinfachen will, arbeiten auf deutschem Boden zusammen, müssen sich schwere Vorwürfe gefallen lassen. Zum einen ist da das, was wir besprochen hatten, dass indirekt die Beteiligung an solchen Killerkommandos stattfindet. Es ist Spionage, das ist auch einfach verboten auf deutschem Boden, und mit Recht und Gesetz nimmt man es offensichtlich auch nicht so ernst. Und es gibt noch etwas ganz Neues, denn haben wir Originaldokumente diesmal vorliegen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Ich würde vorschlagen, Volker, wir atmen jetzt nochmal kurz durch und sprechen uns dann gleich nochmal, okay?
Okay.
Genau, durchatmen mit Bas Torobat oder Bas Turbat, komme aus Rumänien, Where the Party At. Das ist Netzmusik, und den Link zum Song und zum kostenlosen Download bei trackback.fritz.de.
Alcohol in my DNA. One more shot, I'll be okay. I ain't got too much to say. When we on the dance floor, get out the way. We where the party at? Get off the bullshit, ain't no starting that. Cause I'm old school like a soda cat. With a hot top fade, better put a part in that. Hello, nurse and a maniac. Dancing like a maniac. Sorry, but this ain't a hack. I can only state the facts. Get my flow sick, hypochondriac. I'ma get turned up on this fucking jack. I'ma get turned up on this fucking track. I'ma beat the beat up to his blue and black. Like I use brass knuckles in the middle back. It's the bridge and the bass to back. Shut up, mean boss to bot. Word slur when I drink a lot. Make him wanna go and call the cops. When we leave, when the party stops, and we'll never stop. What's up? It's me. Oh, what the fuck, bub? Get the fuck up. Get a party hat. Where we at? That's where the party at. I wanna rock right now. I'm sure y'all wanna do the same, no doubt. Put your hands up and scream out loud. Jazz is controlling this crowd. And I don't mean Gillespie type. I mean that nod your head type hype. I mean that break your neck fight hype. I mean that prime grind flow tight right light. Let me see you bounce. Light it up 1 ounce. I'ma burn this house to the goddamn ground. You love this sound. It's underground. Drinks all around. How like a hound. Oh shit, busted a bot in the bridge with a hit. Oh fuck, all y'all ready to get turned up. Oh shit, busted a bot in the bridge with a hit. Oh fuck, all y'all gotta get turned up.
Bassmusik aus Rumänien. Gerade am Ende hat er es auch nochmal gesagt, deswegen weiß ich jetzt, wie man es ausspricht. Bas Turbat mit Where the Party At. Und wenn euch das gefallen hat, ab ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr den Link zu diesem Song und zu noch mehr Musik von Bas Turbat. Und das alles legal und kostenlos zum Download. So, Mit dieser Musik haben wir jetzt alle mal durchgeschnauft und kommen zurück zum Thema, das uns auch vorhin schon beschäftigt hat. Es gibt nämlich mal wieder, muss man leider sagen, neue Entwicklungen im Überwachungsskandal. Der Spiegel hat diese Woche einen rausgehauen. Zum einen eine lange Titelstory zur Verstrickung Deutschlands in den Überwachungsskandal bzw. des BNDs, also des Nachrichtendienstes, und auch den Einrichtungen, die die NSA in Deutschland betreibt. Und außerdem, und das ist was Neues, der Spiegel hat Dokumente aus dem Fundus von Edward Snowden frei zum Download ins Netz gestellt, die Deutschland-Akte sozusagen. Und das Fazit daraus ist, Deutschland ist der wichtigste Standort der NSA in Europa. Wir haben gerade schon mit Volker Tripp gesprochen, mit dem ich über die neuen Enthüllungen, also den Inhalt der Dokumente, geredet habe. Volker ist politischer Referent der digitalen Gesellschaft. Wir haben aber noch weiter gesprochen und wollten einen Blick werfen auf die mögliche weitere Entwicklung und auch, was es bedeutet, dass jetzt Originaldokumente vorliegen.
Hallo.
Dass es nach und nach immer neue Meldungen und Enthüllungen zum Sperrskandal gibt, das ist ja leider nichts Neues mehr. Viele sind jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen ermüdet davon. Jetzt haben wir aber den Fall, dass zum ersten Mal tatsächlich auch Originaldokumente veröffentlicht wurden. Was ändert das denn jetzt?
Also es gab vorher schon doch recht umfangreiche Veröffentlichungen von Dokumenten, aber die, die eben jetzt hier spezifisch Deutschland betreffen, die hat jetzt der Spiegel online gestellt. Also insofern ist das eigentlich die Neuerung, dieser konkrete Bezug zu Deutschland. Das ändert vor allen Dingen die Lage zum einen für den Generalbundesanwalt und zum anderen die Lage für den Untersuchungsausschuss. Beide Institutionen, Generalbundesanwalt und Untersuchungsausschuss, haben sich ja bisher dahingehend geäußert, dass Herr Snowden keine Originaldokumente vorgelegt habe, man also eigentlich gar keine Ermittlungsansätze habe, und der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Herr Sensburg, hat dann daraufhin also sogar Snowdens Glaubwürdigkeit bezweifelt. Jetzt hat man genau diese Dokumente und jetzt ist die Zeit für diese Ausflüchte eben endgültig vorbei. Der Generalbundesanwalt müsste jetzt als erstes mal hingehen und Beweis darüber erheben, wie authentisch denn diese Dokumente sind, und das kann man auch ohne weiteres bei digitalen Dokumenten machen. Dafür braucht man keine Papierdokumente. Es gibt IT-forensische Möglichkeiten, mit denen die Echtheit überprüft werden kann. Und genau das Gleiche müsste man jetzt auch im Untersuchungsausschuss tun und auf der Grundlage dieser Dokumente weiterarbeiten und jetzt mal den BND-Mitarbeitern einige bohrende Fragen stellen.
Ich habe jetzt im Spiegel auch gelesen, die diese Dokumente veröffentlicht haben, dass tatsächlich auch Politiker zu Ihnen gekommen wären und Einsicht gefordert hätten beziehungsweise darum gebeten hätten, auch in diese Dokumente reinzugucken. Ist es nicht etwas absurd, dass die Politik zur Aufklärung des Spähskandals zu einer Zeitung gehen muss, um Einblick in die Originaldokumente zu erhalten?
Ich weiß nicht, ob das absurd ist. Von amerikanischer Seite bekommen sie ja diese Dokumente nun mal nicht. Und das glaube ich auch tatsächlich der Politik. Es ist natürlich schon auffällig, wie im Vorfeld jetzt dieser Veröffentlichung eigentlich sämtliche beteiligten Institutionen, also insbesondere Generalbundesanwalt und Untersuchungsausschuss, sich doch darauf zurückgezogen haben, es gäbe diese Originaldokumente nicht, und so getan haben, als könne man da nicht rankommen. Also immer eher nach Gründen gesucht haben, warum sie jetzt keine weiteren Ermittlungen aufnehmen, anstatt nach Gründen zu suchen, warum sie Ermittlungen aufnehmen, um diese gesamte Sache einmal aufzuklären. Und ich denke, da, wie gesagt, liegt jetzt so die größte Änderung eigentlich, die wir hier gefunden haben. Der Hintergrund dieser Zurückhaltung, darüber kann auch ich nur spekulieren.
Also wir haben jetzt wirklich mal was in der Hand. Wir haben diese Beweise da, die Ausflüchte, es gäbe keine Beweise, es gäbe keine Dokumente, gilt ab jetzt nicht mehr. Es gibt ja schon seit langem die Forderung an Snowden, auch an Greenwald, jetzt endlich mal alle Dokumente offen zu legen, nicht immer so tröpfchenmäßig das Ganze zu enthüllen. Auch die dänische Zeitung Dag Bladet hat am Donnerstag jetzt nachgelegt, hat auch nochmal Dokumente veröffentlicht, auch Deutschland betreffend. Jetzt nach über einem Jahr Späh-Affäre, ist das vielleicht notwendig, dass man jetzt sagt, wir geben jetzt wirklich mal alles frei, damit man so mit so einer Aufarbeitung wirklich mal anfangen kann? Oder muss das weiter so Stück für Stück laufen, was auch ja sehr ermüdend ist?
Ja, das denke ich eigentlich auch. Ich finde, es wäre so langsam an der Zeit, einfach mal den vollen Umfang jetzt auf den Tisch zu legen, sämtliche Erkenntnisse, die man da hat, und auf dieser Grundlage anzufangen, die gesamte Zusammenarbeit von Geheimdiensten, überhaupt auch den rechtlichen Rahmen, in dem Geheimdienste operieren, grundlegend zu reformieren. Und dazu gehört insbesondere auch dann die Aufsicht mal zu reformieren, weil ganz, ganz viele Dinge, die jetzt hier passieren, von denen wir jetzt hören, da sagt ja die Bundesregierung auch, sie habe davon bisher überhaupt gar nichts gewusst. Nun, wenn das tatsächlich zutrifft, wir wollen ja erstmal nicht unterstellen, dass sie lügt, aber wenn das tatsächlich zutrifft, ist das eigentlich der beste Grund dafür, dass wir vor allen Dingen eine sehr viel bessere Aufsicht brauchen. Und das ist genau die Richtung eigentlich, in die es jetzt laufen muss, meines Erachtens.
Es kommt also wieder sowas wie Bewegung in den Überwachungsskandal, möchte ich mal sagen. Es gibt jetzt Originaldokumente, es sind jetzt Beweise da. Das heißt, man kann jetzt hoffentlich endlich mal damit anfangen, aufzuklären, echte Aufklärung zu leisten, vielleicht auch Konsequenzen zu ziehen. Wir müssen aber auch hoffen, dass diese Aufklärung gewünscht ist und nicht einige versuchen, ihre Haut zu retten und weiter zu vertuschen. Vertuschen haben wir, glaube ich, schon genug gemacht in diesem Überwachungsskandal. Wir berichten euch auf jeden Fall, wenn es Neuigkeiten gibt, und auch die digitale Gesellschaft und Volker Tripp, die werden sicher weiter die Augen offen halten, oder?
Genau.
Gut, dann Volker, dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, tschüss.
Und wenn ihr euch noch weiter informieren wollt zum Thema oder euch die Originaldokumente mal anschauen wollt, die der Spiegel veröffentlicht hat, wir haben euch bei uns im Blog ein paar Links zusammengestellt. Klickt da mal rein, trackback.fritz.de. Wenn der Song gelaufen ist, dann fängt die Arbeit des Radiomoderators ja erst an. Und das wird jetzt schwer. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen entblößen. Mein Französisch ist nicht so klasse. Photon, also, oder Photon heißt die Band. La Fuite en Arrière, wurde mir gesagt. Ungefähr spricht man das aus. Ihr könnt das aber auch alles nochmal nachlesen im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Das ist dann vielleicht einfacher für euch nachzuvollziehen, wie dieser Song heißt. Auf jeden Fall ist der Teil eines großen Projekts von Eardrums Pop. Das sind 31 Songs, verteilt auf 3 Compilations, veröffentlicht worden nach und nach. Teil 1 und Teil 2, die haben wir euch in den letzten Wochen hier immer wieder vorgestellt. Und jetzt ist der dritte Teil draußen, es ist alles komplett. Und nicht unbedingt jeder der 31 Songs ist ein Kracher, aber reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und den Blog zur Sendung, habe ich schon gesagt, trackback.fritz.de, findet ihr den Link zum Song gerade gehört und auch zu allen anderen 31 und könnt dann da mal reinhören und euch das runterladen. So, seid ihr noch alle wach?
Fritz. Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Jetzt bestimmt, guten Abend. Knapp eine Woche ist es jetzt erst her, da war in Los Angeles wieder mal die große Spielemesse E3 oder E3 natürlich international. Das ist eine der größten Messen für Videospiele überhaupt und normalerweise drehen sich danach dann alle News um die neuen, noch besseren, bunteren, neuen großen Titel. Aber jetzt gerade diskutiert das Netz über was ganz anderes und das zeigt auch mal wieder, dass viele Gamer doch nicht so plump sind, wie viele leider immer noch denken. Worum geht's? Die Darstellung von Frauen in Videospielen. Und wir bei Fritz, wir haben ja das Glück, jemanden zu haben, der sich in der Welt der Videospiele fantastisch auskennt, unser Gamechecker Dennis Kogel. Hallo.
Hallo.
Dennis, die Debatte um die Darstellung von Frauen in Spielen ist jetzt ja nicht unbedingt neu, aber warum kocht das jetzt gerade nach der E3 oder E3 nochmal hoch?
Genau, also das ist ja echt eine alte Debatte eigentlich, aber da wurde halt ein neues Spiel vorgestellt und zwar der neueste Teil von Assassin's Creed Unity. Da geht es um so einen, ja, einen Assassinen, einen Auftragsmörder, der in der Französischen Revolution Leute erdolcht. Und das Neue im Spiel ist, das wurde ganz groß vorgestellt, ihr könnt zu viert mit Freunden spielen und alle Helden sind Männer. Klar, keine Frauen dabei, alle weiße Männer. Und dann haben Journalisten nachgefragt, warum denn nicht auch mal im Multiplayer vielleicht noch, doch noch eine Frau dabei sein könnte. Und die Entwickler, die haben dann gesagt, ja, hatten wir vor, ja, war geplant, ist aber alles zu teuer, lassen wir jetzt.
Okay, da muss man sagen, bei der Begründung, okay, hinter Assassin's Creed steckt die Firma Ubisoft. Ist jetzt nicht unbedingt so eine kleine Hinterhof-Software-Klitsche. Nee. Zählt zu den größten Spiele-Publishern weltweit überhaupt. Jetzt mal im Ernst, ist das ein glaubhaftes Argument? Frauen in Videospiele ist einfach zu teuer für Ubisoft?
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, Ubisoft hat da 10 Entwicklerstudios dran gepappt, die das machen und wirklich verbrät da Millionen Dollar. Aber trotzdem ist auch so, neue Charaktere in Spiele einzufügen, kostet sehr, sehr viel Geld. Also da sind ja nur, also nicht nur so ein paar Programmierschritte getan, da hat man Animatoren, die Sachen zusammenfügen, da hat man Künstler, die Sachen zeichnen, Programmierer, Schauspieler, die reinkommen müssen, Sprecher, die das vertonen müssen. Das ist schon teuer, aber das zeigt halt dieses Argument, wir haben überlegt, aber wir machen das nicht, weil Geld, das zeigt halt, das ist halt keine Selbstverständlichkeit für die, dass man da spielbare Frauen in ihren Spielen hat, sondern das ist so ein Feature, so ein nice to have, so ja, haben wir überlegt und dann uns dagegen entschieden und das ist halt total schade.
Aber der Aufwand, einen Mann zu programmieren, ist ja genauso teuer wie eine Frau.
Ja, genau, absolut.
Also das heißt, man programmiert dann halt lieber Männer und lässt die Frauen weg. Jetzt gibt's ja auch die andere Seite. Ich habe oft gelesen, dass Leute geschrieben haben, ja, jetzt stellt euch doch nicht so an, ist doch egal, ob Mann oder Frau, Hauptsache das Spiel bringt's irgendwie. Wie wichtig ist es denn, dass Frauen auch in Videospielen auftauchen?
Also für mich und für viele andere Menschen ist es halt schon ziemlich wichtig, weil es geht ja bei Spielen auch sehr oft darum, dass man sich selber dann so ein bisschen wiedererkennt, dass man sich identifizieren kann mit dem Helden und da ist es halt schon hilfreich, dass da eine Frau ist, mit der man sich halt identifizieren kann und zeigt, aha, da gibt's auch so Helden und sowas. Es gibt halt in Videospielen im Moment größtenteils nur weiße Männer, die in, ja, alle irgendwie gleich aussehen und es gibt zu wenig Helden, die anders sind. Und da gehören halt Frauen dazu, genauso wie auch andere Minderheiten. Und man muss aber auch vielleicht fairerweise sagen zu Ubisoft, ja, die machen das eigentlich auch öfters schon besser. Also es gibt zum Beispiel einen Assassin's Creed mit einer Frau, es gibt einen Assassin's Creed mit einem schwarzen ehemaligen Sklaven als Haupthelden und es ist halt einfach sehr, sehr schade, dass die jetzt nicht die Chance genutzt haben, auch mal eine Frau als Hauptheldin oder zumindest als Multiplayer-Heldin einzufügen.
Frauen tauchen ja auch oft auf, aber dann so als Sexobjekte irgendwie für pubertierende Jungs oder so. Dennis sagt also, mehr Helden und Frauen, also Helden, keine irgendwelche Sexobjekte mit großen Brüsten, sondern ganz normale Frauen in Videospielen, ist am Ende besser dann auch für alle wahrscheinlich, weil
absolut,
Frauen
genau,
ja auch wie Videospieler sind.
Richtig, also es ist halt auch so, dass inzwischen so die Hälfte der spielenden Bevölkerung, das sind halt auch Frauen, ganz klar. Und dieses ganze Klischee, nö, nur Männer spielen, das stimmt halt auch gar nicht. Und man verschreckt damit ja auch Frauen, die spielen, wenn man denen zeigt, so in unseren Spielen gibt's halt nur Männer, keine Frauen, ihr habt hier keinen Platz. Das ist halt auch schlecht fürs Geschäft.
Schlecht fürs Geschäft, das heißt also mehr Frauen auf jeden Fall in Videospielen. Ubisoft hat's im kommenden Blockbuster Assassin's Creed Unity ohne versucht und dafür jetzt zu Recht von Gamern aus der ganzen Welt einen auf den Deckel bekommen. Auf fritz.de/netzwelt findet ihr noch weiterführende Links zum Thema. Und Dennis, weißt du, was der tollste, in Anführungsstrichen, ein Kommentar gewesen ist, den ich die Woche zum Thema gelesen habe. Es war so in etwa, Sexismus in Videospielen, den gibt's ja gar nicht, weil Videospiele sind ja fiktiv und damit ist der Sexismus ja auch fiktiv, also
dann,
nicht echt. Also
dann
nicht
haben
echt.
Videospieler den Sexismus aus der Welt geschafft.
Ja, fantastisch. Genau. Also wir lassen das mal unkommentiert so stehen, die Trolle soll man ja nicht füttern. Danke, Dennis.
Oh, And if so, can you walk on the red seas and see into the dark and make it light again? Please, please, please. Prince of Egypt, Prince of Persia, Prince of Paris. You're the Prince of Champagne, sunning on the terrace. You're the Prince of Bubble Bath. The crush I have is terrifying. Suffer, but I bear it. I'm a love will tear us apart. Shackle me like a slave. I'm feeling I'll feel you fall off the back of me like a wave. A factory made in Impala, roll fast on the interstate. I'm mad that you'll say you'll call, but you bastard, you make me wait. Like a mastiff, you're the hydrant. Raise your mask with my flag on it like a pirate. I'm a good girl, the masters, I'm wasting time. And I'm the pearl being cast among all the swine. The sky turned light blue. What we were inside, and I don't mind. Hey, you stay to spend the night too late. Cause the sky's already light blue. Blue. I think the sky turned light blue. What we were inside, and I don't mind. Hey, you stay to spend the night too late. Cause the sky's already light blue. Blah, 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 blah. Your hope is bright. Raw, raw, raw. Sun God, I need your vitamin D. Need your chemical leg so I can smile at whatever little mess I'm in next. You're always fighting with me, rah, rah, rah. Sun God, I need your vitamin D. I need your chemical leg so I can smile at whatever little mess I'm in next. Cause I think the sky turned light blue when we were inside, and I don't mind. Stay to spend the night too. Already light blue. I think the sky turned light blue. Only we're inside and I don't mind. Stay to spend the night too late. Cause the sky's already light blue. I think the sky turned light.
Kitty mit Morgan Stop. Kitty kommt aus den Staaten und die hat ein Konzeptalbum gemacht. Konzeptalbum, ein Album zu einem Thema, und dass sich Künstler ja immer wieder inspirieren lassen von zum Beispiel Liebe, meinetwegen Fußball, und dann dazu ein ganzes Album machen oder was auch immer, das kennen wir ja. Aber Kitty hat sich inspirieren lassen, na, habt ihr zugehört, von Springkräutern. Geil! Auf Englisch heißen Springkräuter Impatience, so heißt auch das ganze Album, und im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link und könnt das ganze Springkräuter-Album von Kitty runterladen, und hört sich ja gar nicht so gartenmäßig an, sondern eigentlich auch ganz cool. Also klickt mal rein und hört euch das da an, ladet euch das runter, gibt's kostenlos und legal. Letzte Woche haben wir hier bei Trackback schon über künstliche Intelligenz gesprochen, und heute wollen wir mit einem weiteren Thema uns beschäftigen, das auch so ein bisschen in die Richtung geht, das firmiert so unter dem Schlagwort Roboterjournalismus. Eigentlich steckt in diesem Wort auch schon alles drin. Roboter, also Software, übernehmen die Aufgabe von Journalisten, die schreiben also Artikel. Das ist im Moment noch der einfachste Fall. Vielleicht machen aber solche Algorithmen, solche Programme irgendwann auch Radio oder Fernsehen. In letzter Zeit hört und liest man immer wieder davon, und wir wollen jetzt mal genau gucken, was es denn auf sich hat mit diesem Roboterjournalismus, wenn Roboter zu Journalisten werden. Wir haben deswegen mit Lorenz Matzert gesprochen. Der ist Blogger, Journalist und Softwareentwickler für Netzpolitik.org, hat eine zweiteilige Serie zum Roboterjournalismus geschrieben und auf der Republika einen Vortrag dazu gehalten. Der weiß also auf jeden Fall, worum es geht.
Hallo.
Es gibt ja schon Formen von Roboterjournalismus. Hast du vielleicht ein kleines Beispiel, das uns verdeutlicht, was Roboterjournalismus heute schon macht und kann?
Also ich finde das anschaulichste Beispiel eigentlich gar nicht in einem journalistischen Medium, sondern wenn ihr auf einer Spielkonsole Fußball spielt beispielsweise, dann wird das ja schon automatisch kommentiert. Und letztendlich ist das ja auch schon eine Form von Journalismus. Also Sportjournalisten berichten live darüber, was passiert auf dem Spielfeld. Und das passiert ja in dem Fall auch wirklich durch Software und ist auf jeden Fall annehmbar in der Qualität, denke ich.
Es gibt ja auch noch mal diese anderen Beispiele, gerade beim Sport, genau diese ganzen Daten, die anfallen, die dann ausgewertet werden von einem Algorithmus, der dann dazu was ausspuckt. Oder ein ganz prominentes Beispiel ist auch dieser Erdbebenroboter.
Genau, du hast so, sagen wir mal, historisch in Anführungsstrichen, fing das so 2010 an, dass in den USA an einer Uni ein Forschungsprojekt startete, das aus so Baseball-Statistiken Berichte verfasst hat. Da ist mittlerweile eine Firma draus entstanden, die das auch in verschiedensten Bereichen macht, gar nicht nur Journalismus, sondern auch irgendwelche Berichte über Krankenhaus, Hygiene etc. Und womit so ein kleiner Hype aufkam, war tatsächlich dieses Frühjahr, dass in den USA bei der LA Times ein, in Anführungsstrichen, Roboter, wenn die Erde dort bebt, automatisch einen Artikel veröffentlicht, der dann aus ein paar Satzbausteinen besteht. Und das hat für einige Aufmerksamkeit gesorgt, obwohl dieser Bot, glaube ich, schon seit 2 Jahren eigentlich in Betrieb ist.
Was kann denn der Roboter oder vielmehr ja die Software? Roboter klingt immer so, als würde da irgendwie so ein Data, so ein Android irgendwie sitzen und was machen. Es ist ja eigentlich eine Software oder ein Algorithmus. Was kann das denn besser als Journalisten? Also wo gewinnen wir durch so einen Roboterjournalismus?
Also der Begriff Bot ist ja im Softwarebereich kein Unbekannter. Also insofern kann man ruhig von Roboter sprechen oder ist das üblich. Wobei man gewinnt, ist, dass Roboter natürlich eben in Bruchteilen von Sekunden ganze Datenbanken durchschauen können, vergleichen können und eben auch morgens um 4 Artikel veröffentlichen können, wenn ein Mensch eben schläft. Und wohin die Reise geht, ist, dass die Individualisierung von Nachrichten ganz anders möglich wird. Also dass ich als Individuum meine eigenen, wegen mir lokalen Nachrichten, die bis auf meine Hausnummer heruntergebrochen ist, erhalte zum Beispiel.
Also der Teil, wo es sich nicht lohnen würde, quasi wenn ein Mensch darüber einen Artikel verfassen würde, weil er im Prinzip nur für mich ist oder für eine ganz kleine Peergroup von 10 Leuten.
Genau. Wir reden jetzt natürlich nicht von der Reportage oder dem Kulturbericht oder einem Kommentar, sondern wirklich erstmal von, sagen wir mal, klassischer Nachrichtenberichterstattung. Also die W-Fragen werden beantwortet, da ist noch keine Interpretation oder eine Stellungnahme drin. Das ist zurzeit nicht möglich. In einigen Jahren wird das sicherlich komplexer werden, weil die Rechenleistung, die Fähigkeiten von Software, Inhalte zu verstehen, zu begreifen und zu interpretieren, zunehmen wird.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, es geht vor allem darum, große Datenmengen können schnell verwertet werden und natürlich auch Daten, egal wo sie anfallen. Du hast das jetzt schon angedeutet, gibt es denn auch so einen Punkt, wo du sagen würdest, da kommt der Roboterjournalismus nie oder erstmal nicht hin oder sind dann Journalisten irgendwann alle arbeitslos beziehungsweise nur noch Programmierer?
Also es ist erstmal unwahrscheinlich, dass jetzt wegen mir ein Roboter zum Beispiel embedded in irgendeiner Armee mit an die Front geht oder eben eine Reportage von einem beliebigen Ort macht. Wo so ein Zwischenschritt wird sein, dass Software Journalisten assistiert, denke ich, also hilft faktisch bei der Recherche, Automatisierung von Arbeitsschritten, Fakten gegenchecken, vielleicht auch schon teilweise Satzbausteine vorhalten. Das sind so Sachen, die findest du zum Teil jetzt schon auch in Redaktionen. Und es gibt einen Anbieter von so Software, der trotz, damit er behauptet, in absehbarer Zeit wird ein Roboterjournalist den Pulitzerpreis erhalten, halte ich für eine gewagte These. Vielleicht ein Team von Journalisten, das auch auf so einen, in Anführungsstrichen, Roboter-Journalisten-Software zurückgegriffen hat.
Mensch und Maschine können also noch gleichzeitig Journalismus machen. Google ist ja im Prinzip auch ein Werkzeug, was im Journalismus schon viel Arbeit abnimmt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf den Roboter-Journalismus gucken, kann es einem ja auch gruselig werden. Ist ja immer so ein bisschen so, wenn Maschinen Dinge übernehmen, gibt es auch Gefahren oder vielleicht besser Bedenken beim Roboter-Journalismus? Das klingt jetzt ja alles erstmal sehr positiv.
Es gibt 2 Aspekte, die sicherlich schwierig sind. Das eine ist natürlich, das hast du auch schon gesagt, die Geschichte, was die Arbeitsplätze angeht. Es ist ja die Tendenz eher dazu, Leute zu ersetzen. dann durch Maschinen, zumindest bei so Routinearbeiten und nicht die Arbeitszeit oder Kraft, die dann frei wird, da rein zu verwenden, irgendetwas besser zu machen, sondern schlicht Kosten zu reduzieren. Und das andere, das sind dann Bereiche des Moralischen, wenn du so willst. Also gibt es Kriterien für diese Roboterjournalisten, was sozusagen richtiger Journalismus ist? Also gilt für die sozusagen der Pressekodex und du kannst, die Manipulationsgefahr ist hoch im Sinne, dass in den Algorithmus oder in die Algorithmen, die die Texte verfassen oder auch dann durch eine Sprachsynthese dann ein Radiostück draus machen, kann natürlich eine Tendenz sozusagen in reinprogrammiert sein, die Fakten immer etwas verzerrt oder nur in einer bestimmten Sicht darstellt.
Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen und gucken, auch beim Roboterjournalismus. Die letzte Frage und vielleicht eine kurze Antwort. Es klingt alles noch so sehr nach Zukunftsmusik, aber wie ist denn jetzt deine Einschätzung? Also wie schnell werden wir, also du hast es ja schon gesagt, es gibt schon Bereiche, aber wie schnell werden wir wirklich direkt mit Roboterjournalismus konfrontiert sein?
Du hast es, wie gesagt, eigentlich ja schon, wenn du Computerspiele betrachtest, wenn du Wetterberichte liest, die sind auch schon automatisch erzeugt. Viele Inhalte, die du im Netz siehst, werden generiert, wo kein Mensch eigentlich noch Hand anlegt. Und in Deutschland sind jetzt zwei Firmen angetreten, die auch erstmal in den Bereich Sport gehen wollen, also Sportberichte erzeugen. Also wir sind, denke ich, gerade an der Schwelle, wo das uns im Alltag in den nächsten Jahren immer mehr begegnen wird, ohne dass wir es vielleicht sogar merken.
Der Roboterjournalismus ist also schon da, ist schon um uns herum. Wir merken es vielleicht manchmal gar nicht und es wird vielleicht auch schneller zunehmen, als wir vielleicht denken. Das Thema wird uns deswegen auf jeden Fall weiter beschäftigen und euch, wenn euch das Ganze interessiert, dann klickt mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr noch Links zum Thema. Und dir, Lorenz, vielen Dank fürs Interview.
Gerne.
Cave Mura, See the Dawn. Das ist Musik aus dem Netz. Das heißt für euch, wenn es gefallen hat, ab ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de und da gibt's den Link zum Download.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Bei Blogger privat, ja, da sind wir ja Gewohnheitstiere hier bei Trackback, aber heute ist trotzdem alles ein bisschen anders, aber von vorne. Wir stellen hier jede Woche einen Blog und den Menschen dahinter vor, der sagt uns dann am Ende, mit wem wir in der nächsten Woche sprechen sollen. Soweit so gut die Idee dahinter, aber zum Glück lassen wir uns ja immer zwei Vorschläge nennen, denn manchmal, ja, manchmal, da klappt das alles nicht und dann schauen wir eben, was uns in den Sendungen davor empfohlen wurde. Diese Woche war das alles nicht so einfach, offenbar sind die Blogger im Moment alle im Urlaub, nicht erreichbar oder haben keine Zeit, sodass ich zurückgegangen bin bis zur Sendung vom 10. Mai und da war Luise Frenzel bei uns zu Gast und die hat uns Folgendes empfohlen.
AndreHermann.de. André Hermann ist ein sehr, sehr bekannter Slammer aus Leipzig, der aber auch aus seinem Alltag bloggt und auch sehr, sehr schöne Bilderserien veröffentlicht. Das ist auch ein bisschen ähnlich meinem Blog, einfach aus dem Leben skurrile Situationen rausgegriffen und sehr humorvoll beschrieben. Das lohnt sich auch immer wieder.
Und André habe ich dann tatsächlich auch erreicht. Hallo André.
Hallo.
Jetzt habe ich das ja vorhin schon mal so leicht angedeutet. Es wird noch ein bisschen verrückter. Als ich dich dann nämlich angeschrieben habe, hast du gesagt, ja, ich war aber schon mal bei euch. Vor fast 2 Jahren war das. Aber da hat das alles nicht so geklappt und das Interview wurde sogar abgebrochen. Was war denn da los vor 2 Jahren, damals im August 2012?
Das hört sich total badass an, musste abgebrochen werden. Ich war auf dem Festival und das funktioniert mit dem Handy nicht so gut, wie ich feststellen durfte.
Ja, das war noch mit Markus Richter, die alten Hasen unter euch, die werden sich an ihn erinnern. Der hat dann gesagt, geht leider nicht, wir verstehen nichts. Das heißt, heute können wir alles nachholen, wir haben eine super Verbindung. Einmal blicken wir aber noch zurück, 2 Jahre. Die erste Frage, die dir Markus nämlich damals gestellt hat, ging um deinen ersten Blog-Eintrag von 2006, also vor 2 WMs quasi. Der war zum Liebesbegriff und jetzt stand er vor 2 Jahren schon drunter, dieser Text ist nicht vollständig und wird irgendwann fortgesetzt. Bei Unstimmigkeiten oder sonstigem bitte einen Kommentar schreiben. Ich habe mal nachgeguckt, das steht da heute immer noch. Was ist denn mit dem Blog-Eintrag los? Wird irgendwann fertig?
Müsste mal alles löschen. Ich glaube, ich muss irgendwann mal alles, was ein Jahr alt ist, löschen.
Okay, du schraubst also an deinen Blogposts bis zur Perfektion. Das kann auch mal dann 8 Jahre dauern. Wenn du das jetzt nicht machst, also Blogs, bist du Poetry Slammer. Wenn man jetzt in deinen Blog guckt, findet man aber gar nicht unbedingt Texte von dir, sondern Zusammenfassungen, wie deine Woche war, was du so im Netz entdeckt hast. Ist dein Blog vielleicht eher so eine Art Tagebuch für dich?
Ja, das auf jeden Fall. Also die Texte, die veröffentliche ich da schon lange nicht mehr, weil, weiß nicht, die gehören eher da auf die Bühne und nicht da ins Internet. Und dann kommt da eher so Alltagszeug und so Schnipsel, alles Mögliche rein.
Und das ist dein Beweggrund, das mit der Internetwelt zu teilen?
Ich weiß nicht, also ich habe damit irgendwann mal aus Langeweile angefangen und irgendwann hat sich so ein bisschen eingeschliffen und jetzt ist es eigentlich schon eine gute Gewohnheit.
Du bist damit ja auch einer der bekanntesten Blogs aus Leipzig geworden. Du wohnst da, Klein-Berlin ist das für dich oder du nennst es auch Heipzig, ja, unter genau diesem Namen Heipzig betreibst du ja noch ein eigenes Tumblr. Was ist denn für dich das Besondere an Leipzig, an dieser Stadt?
Ach, das ist eine schöne Stadt, aber mich nervt dieser Hype so ein bisschen, weil der... Das ist halt Quatsch. Es ist halt doch nur eine ganz normale Stadt, die im Sommer sehr, sehr schön ist und im Regen genauso hässlich ist wie alle anderen Städte auch.
Wie sieht denn dieser Hype aus? Erklär denn doch uns Berlinern mal. Wir kennen uns mit Hypes um Städten nicht so aus.
Nein, genau. Ja, genau. Es ist quasi genau das Gleiche wie in Berlin. Alles toll. Also hier sind die Straßen aus Gold, überall liegt Geld rum. Wohnen kostet sowieso nichts. Und wenn man hierher kommt, hat man sofort eigentlich muss man gar nicht arbeiten, weil es liegt ja überall Geld rum.
Okay, aber das
so
stimmt,
was halt,
stimmt
so was
natürlich.
Halt geschrieben. Nee, Quatsch. Wirklich ganz normale Stadt.
Du hast aber trotzdem ja eine besondere Verbindung zu Leipzig. Ich habe gelesen, dass du Stadionsprecher bist bei der U17, U19 und U23 Mannschaft von RB Leipzig. Jetzt erklär doch mal den ganzen Hatern da draußen, warum RB Leipzig in die Bundesliga gehört und nicht nur ein Marketingprodukt von Red Bull ist.
Weil sie guten Fußball spielen und es Spaß macht, denen zuzugucken. Und das in Leipzig gerade sonst nicht zu finden ist.
Also einfach guter Fußball. Das Red Bull dahinter ist wurscht, ja?
Das ist mir wurscht.
Wie ist denn das so, Stadionsprecher? Also ich meine, man kennt das ja natürlich aus dem Stadion, aber wie wird man denn Stadionsprecher? Auch als Poetry Slammer slammst du dann da oder sagst du die Tore an wie alle anderen auch?
Ja, ich sag die Tore an wie alle anderen.
Und
nichts Besonderes.
Und wenn du slammst, ich habe so ein paar Videos hast du ja bei dir veröffentlicht, aber vielleicht, ich habe gesehen, es sind auch relativ viele Termine, vielleicht hat ja jemand Lust, mal dahin zu gehen. Wie sehen denn deine Slams aus? Also ist das auch aus deinem Alltag oder womit beschäftigst du dich bei deinen Themen in deinen Slam-Geschichten?
Ja, das tatsächlich ist tatsächlich Prosa über Alltag oder irgendwelche Geschichten. Das mag ich, also das lese ich am liebsten und deswegen schreibe ich es auch.
Oder du beißt dich mit deinen Kollegen. Ich habe das gelesen vom Comedy Roast, glaube ich. Da hast du hinterher nicht mehr allzu viele Freunde gehabt, glaube ich, oder?
Das macht sehr viel Spaß, ja.
Man muss es kurz erklären, was ist das Konzept dahinter?
Also es gibt eine Person, die geroastet wird und diese Person wird quasi von 8 bis 10 Leuten kollektiv beleidigt. Jeder ist dann dran und hält so eine Anti-Rede auf diese Person und gibt dabei allen anderen auch noch einen mit. Und wenn man das schön eloquent macht, dann macht es sehr viel Spaß, dann ist auch sehr lustig.
Ihr könnt euch das alle auf jeden Fall mal angucken bei André im Blog, da ist das Video. Jetzt haben wir bei Blogger Privat eine gute Tradition, bei Trackback so unsere Rituale. Das ist die Kurzfragerunde. Bist du bereit dafür?
Mhm.
Der oder das Blog?
Das.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Auch Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du denn insgesamt?
Ich glaube, die 3 reichen mir.
Okay. Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ja, verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Um Gottes Willen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst sowas aus dem Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ich finde es sehr schön, wenn es der Herr Andreas Glum wäre, glum.wordpress.com. Der schreibt sehr, sehr tolle Geschichten und ja, lese ich alles.
Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es ist, scheint sich zu bewahrheiten, dass es gut ist, dass wir immer nach 2 Empfehlungen fragen. Hast du noch eine 2. Empfehlung für uns?
Ja, das wäre glamourdick.me, also ME. Das ist tatsächlich jemand, der schreibt auch bloß über seinen Alltag und es kann sehr, sehr interessant sein, wenn Leute das machen und gut schreiben können.
Wer wird Weltmeister?
Frankreich.
Okay, dann die letzte und vielleicht für mich die wichtigste Frage. Welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen?
Keine Ahnung.
Also keine. Also haben wir wieder mal ein perfektes Interview geführt hier bei Blogger Privat. Ihr könnt alle mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da findet ihr nämlich den Link zu Andres Blog. Könnt euch das alles nochmal in Ruhe angucken. Und wenn man dich mal live sehen will, ich habe es schon gesagt, in nächster Zeit bist du ganz gut unterwegs. Viel in Leipzig, aber auch anderswo. Könnt ihr auch alles bei André im Blog nachlesen und dann mal gucken, wo der sich so rumtreibt. Dir, André, auf jeden Fall vielen Dank fürs Interview und viel Spaß beim Spiel heute Abend.
Vielen Dank dir.
Argentinien führt übrigens 1-0 in der Nachspielzeit.
Ja, ich hab's gesehen.
Okay, Juti, mach's gut, schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.
Reden ist Silber, Tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Oh, oh, Reden ist Silber, Tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Oh, oh. Seh morgen rot und fühl mich verboten. Seh alle Farben, doch fühl schwarz und weiß. Fahre schwarz durch die Grauzonen zu den Dealern der Wahrhaftigkeit. Zieh durch die Straßen der großen Visionen, der Hoffnung und Sehnsüchtigkeit. Versuch zu handeln, versuche zu suchen und zu bekommen, was für mich richtig scheint. Reden ist Silber, Tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Reden ist Silber, Tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine
Kino. Hör das manchmal, wenn niemand spricht. Berührt es nachts in der Erinnerung. Oh, oh, jeder sucht nach etwas, das er nicht finden will. Es soll ihn. Tanzen ist Gold, tanzen ist Gold, tanzen ist Gold, tanzen ist Gold, reden ist Silber, tanzen ist Gold, tanzen ist Gold, tanzen ist Gold, reden ist Silber, tanzen ist Gold, haben wir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt.
Thyssen mit Schwarzmarkt, aber nicht Thyssen wie hier Thyssen, die Firma ThyssenKrupp, sondern TYSN. Das sind drei Typen aus Berlin, die haben vorher bei den Five Bucks gespielt, jetzt eine neue Band gegründet, alles neu aufgezogen und ja, mit viel Pathos, ohne Gitarre und nur Keyboard, und dieses ohne Gitarre ist eben auch ein Statement, eben diesen Pathos zu unterstützen, so eine Musik zu machen, wie ihr gerade gehört habt. Und morgen werden Thyssen das allererste Mal live im Radio spielen. Christoph Schrag, der wird also morgen wie jeden Sonntag Radiogeschichte schreiben. Christoph Schrag, wer das ist der Kopf hinter der Sendung Unsigned. Die läuft hier morgen bei uns, ist die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Und seit einer Sendung gibt's eine Neuerung. Die Show dauert jetzt 3 Stunden, also morgen von 17 bis 20 Uhr hier bei Fritz Unsigned mit Thyssen Live und noch mehr Bands ohne Plattenvertrag. Und wir hier bei Trackback, wir machen jetzt mal so langsam den Deckel zu. Die Links zu allen Themen und zur Netzmusik, die wir heute behandelt haben, die findet ihr bei trackback.fritz.de. Der Podcast zur Sendung, den wird es leider erst morgen geben, weil ich jetzt schnell los muss, um das Fußballspiel noch zu gucken. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Dafür komme ich morgen extra nochmal rein und lade euch den dann morgen hoch. Zum Schluss der Sendung gibt's noch eine letzte Netzmusik. Dr. Vox mit Outcast. Hier bei Fritz stimmt euch Nadine Kreuzhaler jetzt mit dem Club-Kompass auf den Samstagabend ein. Ich bin Jonte Weiland und jetzt raus. Wenn noch was Wichtiges ist, schreibt mir eine Mail. Bis nächste Woche.
Und das hört man.